Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Hallihallo, guten Morgen.
Guten Morgen, sag ich auch mal einfach.
Ja, wir haben heute einen Gast.
Unseren ersten.
Ja, der erste Gast, ein ganz besonderer Gast.
Die erste, ich bin die erste.
Ich freue mich. Du bist unsere allererste, allerwichtigste Gästin.
Da freue ich mich jetzt noch mal mehr, dass ihr mich eingeladen habt. So schön. Yes.
Ja, und ich freue mich auch so sehr. Wir hatten schon mal das Vergnügen miteinander, Gunda. Yes. Und die, vielleicht sollten wir sagen, wer unser Gast ist.
Ja, genau. Ich habe auch gerade gedacht, wer ist denn da? Ja, die Gunda Frey von der Freimut Akademie, die ist heute bei uns. Und wie sagt Gunda immer so schön, bevor wir jetzt erzählen, dass du im 10. Stock mit 10 Hausschweinen lebst, stellst du dich vielleicht mal ganz kurz selber vor. Und im Laufe des Podcasts wird noch mal umso deutlicher, wer du bist und was du alles machst. Und wir werden natürlich auch alles in den Shownotes verlinken, ganz klar.
Gunda, ja, wer also bist du? Also ich sag mal, wenn mich jemand sucht, ich bin im Wandel und es ist schön da. Also diese Frage, wer bist du, ändert sich von Zeit zu Zeit. Aber vom Hause aus bin ich Mutter von 2 wundervollen Kindern. Ich sage immer, ein Kind mit Sonderausstattung, und habe sie erfolgreich ins Leben geschubst. Und sie sind außer Haus, darüber freue ich mich sehr. Habe einen Hund, gehe total gerne ans Meer und führe die Freimut Akademie, ein Weiterbildungsinstitut für pädagogische Fachkräfte mit dem Schwerpunkt Trauma. Weil für mich mein Leben sich geändert hat mit Traumawissen als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, als Mama, aber auch als Mensch eigentlich in allem. Das ist so mein Game Changer und deswegen will ich die Welt erhellen und diesen Game Changer teilen. So, mal in Kürze.
Die Welt erhellen, das passt natürlich super gut zu uns. Und Gunda, ich zitiere dich in jedem Seminar. Ach. Und ich erzähle immer von wegen Gunda Frey, das ist die Frau, die gesagt hat, dass wir Kinder in ihrer Entwicklung stören und sie deshalb Störungen zeigen. Yes. Und yes, und ich finde, es ist einer der wichtigsten Sätze, die du je gesagt hast und die du geschrieben hast. Du bist Autorin, du hast 2 Bücher geschrieben.
Ah ja, das vergesse ich immer. In meinem Wandel.
In deinem Wandel, okay, ich habe dran gedacht.
Ja, sehr schön.
Und mein Lieblingsbuch von dir ist Das verstaatlichte Kind. Das ist ein ziemlich provokantes Kind. Dieses Buch Kind ist sehr, es provoziert. Ja. Und ich liebe es total, weil du da einfach zeigst, von wegen, was wir unseren Kindern antun. Yes.
Ja, also vielleicht erzähle ich mal, wie ich zu diesem Satz gekommen bin. Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Das war noch, wo ich mal...
Den können wir mit in unseren Kalender nehmen, Anke, und schreiben unbedingt. Da wunderfrei drüber.
Das stimmt.
Wir haben dann vielleicht Gästinnen im Kalender.
Oder würde ich sagen, heute ist der erste, wir nehmen am ersten Advent auf. Wenn ihr den Podcast hört, ist schon der 2. Advent. Aber wir könnten dann Gundas Spruch an den ersten Advent machen.
Ja, das machen sehr wir cool. Auf jeden Fall.
Da freue ich mich sehr. Da hatte ich noch meine psychotherapeutische Praxis und habe sehr traumabasiert gearbeitet. Und dann kamen Kinder und Jugendliche, die ich schon als geheilt entlassen habe, wieder zurück. Und ich dachte, was ist da los? Warum? Was passiert da? Und da habe ich lange reflektiert, was habe ich vielleicht übersehen, falsch gemacht, wie auch immer. Und dann ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen, zu sagen, okay, ich gebe etwas Gesundes in ein krankes System. Und da kann es nur wieder krank werden. Also in Form von... Ja. Einmal unser Bildungssystem mit allem, von Geburt an, aber auch Familiensysteme. Das heißt, wir Eltern, unbewusst und ungewollt, immer dann, wenn wir unsere eigenen Dramen nicht klar haben, übertragen das an unsere Kinder, aber halt auch im Bildungssystem Erzieher, Lehrer, Pädagogen und das System an sich, wie es aufgebaut ist. Ich sage jetzt mal den Kita-Bereich, 2,5 Quadratmeter pro Kind, ist halt für die Hochentwicklungsphase von Kindern und Jugendlichen nicht so wirklich das, was zuträglich ist, um es mal so auszudrücken. So.
Ja, und auch die Menschen, die mit Kindern arbeiten, ja, ne, haben ja oft ihren eigenen Kladderadatsch, wie du es gerade genannt hast, nicht aufgeräumt und übertragen ja auch. Yes. Und das setzt du auch an mit deiner Arbeit, ja, ne? So verstehe ich deine Arbeit.
Genau, und deswegen im Prinzip ist das verstaatlichte Kind, das Meckerbuch, aus diesem Satz entstanden, um mal so ein Bewusstsein zu schaffen, wo wir unbewusst und ungewollt, das ist ja keine böse Absicht, unseren Kindern wirklich schaden und was das für Auswirkungen hat, zu sagen, wenn wir als Erzieher, Lehrer, Pädagogen, also pädagogische Fachkräfte im Großen, nicht aufgeräumt sind, übertragen wir unseren Kram. Es ist ja, wir werden ja auch getriggert. Es ist ja, das eine Kind bringt mich hoch, das andere Kind bringt meine Kollegin hoch. Also kann es ja schon gar nicht an dem Kind liegen, wenn wir so drauf gucken. Und dieses eine Buch macht halt die Tür auf zu sagen, was tut es denn wirklich an Kurzzeitfolgen und an Langzeitfolgen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass daran unsere ganze Gesellschaft erkrankt ist, durch die Langzeitfolgen. Und das, was noch mit Wucht auf uns zukommt, sind die Nachwehen von Corona, die leider dann erst auch in 20 Jahren sichtbar sind, wenn die kleinen Mäuse, die in Corona-Zeiten eben nicht bedürfnisorientiert versorgt werden konnten, Erwachsene sind. Und dann werden wir erst sehen, was es wirklich für ein Desaster ist.
Es ist ja so, dass wir darüber sprechen, dass der Mensch, wenn er denn im Begriff ist, Mensch zu werden, ein ganz großes Licht in sich trägt. Das ist ja so unsere Shine-On-Geschichte. Dann fangen wir an, mit allen möglichen Dingen daran rumzudimmen, bis es ganz eingedimmt ist. Und diese Menschen, die dann wirklich auf Sparflamme laufen, können auch wenig Licht weitergeben, weil noch ein Spruch von dir ist ja auch, du kannst nur oder du musst selber sicher stehen, um andere zu halten. So, das ist immer, wenn man bei Gunda in der Akademie ist und auf der Toilette sitzt, dann kann man immer Sprüche lesen. Und ich habe mir
super Insights, bei Gunda, Claudia, super Insights.
Und also auch oft auf dem Klo, wenn du die Sprüche kennst.
Ich bin oft bei Gunda und auch oft da auf Toilette, weil ich dann lange bei Gunda bin. Und ich finde das ganz wichtig, das sind ganz wichtige Informationen. Und wenn die Leute das sehen wollen, sollen die alle total meine Freimutakademie kommen.
Also ich würde auch die Freimutakademie empfehle ich total, nicht aus Klogründen, ich war da noch nicht, aber ich habe schon Bilder gesehen, da gibt es ein Candy-Buffet. Ja.
Okay, jetzt kommen die fiesen Insights. Okay, Sprüche auf der Toilette.
Nein, das hattest du gepostet.
Ja, stimmt.
Nein, die Candy Bar, genau, Buffet. Schau, ich denke schon wieder an Buffet. Nein, Candy Bar, das war aber mal online. Ja. Da habe ich das gesehen, das fand ich so schön. In so schönen Gläsern angerichtete Sünden.
Ja.
Anke, das ist nicht schön, weil du dich die ganze Zeit immer davon abhalten willst. Und das, bei mir klappt das immer bis kurz nach eins und dann nicht mehr. Und dann gebe ich es auf und hänge die ganze Zeit dran. Den Vormittag kann ich mich immer beherrschen.
Könnt ihr mal überlegen, wie es mir geht. Ich arbeite hier jeden Tag. Und wenn dann der Zuckerhype kommt, zu sagen so, nein, ich gehe nicht in den Seminarraum. Nein, ich gehe nicht an die Candy Bar. Ja, aber für mich sind Fortbildungen, die auf einer Seite einen Mehrwert haben, aber auf allen Ebenen abholen, total wichtig. Und wir widmen uns anstrengenden Themen und Trauma ist für viele ja erstmal so, Trauma, das geht mich ja gar nichts an und das betrifft mich nicht. Und es gab keine Gewalt und keine sexuellen Übergriffe und wir machen diesen Traumabegriff halt viel größer und unsere Teilnehmer werden auch alle in Persönlichkeitsentwicklung geschickt. Das heißt, für sich selber das zu gucken, um genau diesen Move, ne, wir stören unsere Kinder unbewusst und gewollt, hinzukriegen, dass sie hinschauen. Und mit dem Satz, was dich trifft, betrifft dich, auch wirklich mutig sind. Und da braucht es halt auch Rahmenbedingungen, das ist mir total wichtig, die das erlauben. Und dazu gehört leider ein bisschen Zucker und ein guter aufhellender Spruch auf der Toilette und Kaffee und Obst und Tee und eine Atmosphäre, die das auch erlaubt, dass wir hingucken. Weil wenn wir in einer steifen Fortbildung sitzen mit betreutem Lesen an der PowerPoint, dann macht keiner das Herz auf und sagt, okay, ich guck mal hin. Und deswegen sind das die Gimmicks, die ein bisschen wichtig sind.
Ich wollte noch eine Frage anschließen an diese Einleitung von mir. Und zwar, wenn das Licht ja dann so gedimmt ist, wir würden es gerne mal mit dir zusammen so mit der Traumabrille anschauen. Was sagst du, was verstehst du unter Trauma? Und du hast ja gerade schon gesagt, dieses Ereignis, dieses eine furchtbar große Ereignis, oder was ist eigentlich Trauma und wie entsteht das und wieso betrifft es eigentlich jeden von uns?
Also dieses, fangen wir mal von hinten an, es ist ein großes Ereignis, das ist dem geschuldet, dass das in unserer Klassifizierung ICD-10-Gedönse da so drin steht, dass es das braucht. Und wir müssen einfach erstmal den Unterschied machen, reden wir von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Da gibt es große, schwere Ereignisse, aber da kann man auch mit vielen kleinen hinkommen. Oder reden wir von Trauma, also das, was wir erlebt haben. Und das macht halt ganz viel im Nervensystem. Das heißt, da ändert sich etwas. Und weil du das sagtest mit dem Licht, gerade bei kleinen Kindern ist es halt so, wenn die viele Erlebnisse haben, ich erkläre gleich, was ein Trauma ist, die als traumatisch eingestuft werden können, dann deckeln wir dieses Licht sehr in Form von, dass Entwicklung nicht stattfinden kann. Das heißt, wenn ich eine basale, also ich sag mal, ein Kind kommt auf die Welt und es hat auf jeden Fall schon mal im Stammhirn von wegen Atmung, der erste Atemzug gelingt fast immer von alleine und Puls ist auch von alleine da. Und dann werden die nächsten automatisierten Dinge entwickelt, wie zum Beispiel der Saugreflex. Aber wenn dann eine Mutter nicht da, nicht präsent ist, diesen Prozess des Andockens nicht gut hinkriegt, dann kann es sein, dass dieser Saugreflex zum Beispiel nicht ausgebildet wird. Also mein Sohn, ich bin aus der Klinik rausgegangen, da hat er die Milch vom Löffel genommen. Alles andere war nicht möglich. Ich habe es ihm dann wieder beigebracht mit viel Liebe und Mühe und Zubehör und so, ne? Aber wenn da schon etwas nicht funktioniert, dann hat das Auswirkungen auf alle gesundheitlichen, kognitiven, motorischen, emotionalen Bereiche. Also kann ich Emotionen wahrnehmen, kann ich den anderen wahrnehmen. Wenn die Base nicht stimmt, das ist wie so ein Fundament, was gelegt wird, dann kann es halt obendrauf nicht gehen. So, und was ist.
Glaubst du, dass das Wissen schon in der Welt angekommen ist?
Gar nicht.
Nein, egal. Nee. Ich glaube auch nicht.
Also das ist ja immer so, ich teile ja auch mein Wissen mit Podcast, mit so vielen Unterschieden. Und dann sind immer alle ganz geflasht und sagen, ja, wo finde ich denn jetzt einen Therapeuten oder einen Mensch, Pädagogen, wie auch immer, der in dem Sinne unterstützen kann. Leider ist das Wissen noch nicht, zumindest nicht bei uns in Deutschland. In Amerika ist es deutlich anders.
Ja, genau.
Weil da kommen die Studien auch her, die das belegen. Also das ist jetzt auch nichts, was ich mir mit Beobachtungen irgendwie selbst zusammengereimt habe, sondern da gibt es den Bruce Perry als einen führenden Therapeuten, der das im Gehirn mit Gehirnaktivitäten nachweist, also mit bildgebenden Verfahren. Ja. Und es gibt einen anderen, Gabor Maté, der sagt halt, jegliche Form von Krankheit ist im Trauma begründet. So, und deswegen müssen wir einmal gucken, was ist denn jetzt ein Trauma? Trauma hat so ein paar verschiedene Komponenten. Also das eine ist, Trauma entsteht immer dann, wenn ich eine Situation habe, wo ich keine entgegenzusetzen habe. Das heißt, es passiert etwas, ich erschrecke mich und ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Und dann speichert sich das im Nervensystem. Und das kann ganz basal sein. Ich nehme mal ein ganz wirklich basales Thema von einer Freundin von mir. Die hatte Höhenangst. Und die sagte, Gunda, kannst du mir das wegzaubern? Ich habe so eine Konfrontationstechnik, EMDR heißt die, wo sowas wunderbar geht. Und manche sagen, ja, dann hast du halt Höhenangst. Nein, das war eine Auswirkung. Anhand dessen erkläre ich jetzt, was ein Trauma ist. Sie war, das ist mit dieser speziellen Methode ans Licht gekommen, als 7-Jährige hat sie auf dem Heuboden gespielt mit ihrem Bruder und Freunden. Und sie wusste nicht, dass es da so eine Futterluke gibt. Und dann ist sie aber genau da drauf getreten und pfumm, runtergestürzt durch diese Futterluke, war weich auf Heu, aber zwischen den jungen Bullen gelandet. Und ihr Nervensystem hat in dieser Sekunde, wo sie da runter ist und die jungen Bullen anguckt, hat sie gedacht, ich sterbe jetzt. Das war eine Sekunde von Todesangst. Dann kamen die anderen Kinder, haben Heu geschmissen, es ist überhaupt nichts passiert. Und kognitiv hätte sie mir diese Situation niemals beschrieben als, das war ein Trauma. Aber ihr Nervensystem hat es abgespeichert. Woran hat man es gemerkt? Sie hat ab da Höhe gemieden, weil ihr Nervensystem gesagt hat, Höhe ist gefährlich. Geh nirgendwo hin, wo es hoch ist. Sie hat einen Glaubenssatz entwickelt. Ne? Ich bin in Gefahr, sobald ich in Höhe gehe. Das heißt, wir haben hier zwei Marker, die Trauma beschreiben, nämlich Vermeidungsverhalten und einen dysfunktionalen Glaubenssatz, der sich echt anfühlt. Wo, wenn sie kognitiv drauf guckt, sagt sie, Gunda, das ist voll bescheuert, Höhe ist nicht gefährlich, das ist alles betoniert, wenn ich da in so einen Turm hochgehe. Aber ihr Nervensystem sagt halt was ganz anderes. Und das ist das Fiese, dass sich halt Trauma im Nervensystem abspeichert und dadurch auch Cortisol ausschüttet. Und sobald wir Cortisol im Körper haben, sagt der Körper halt, okay, Zellregeneration und so bestimmte Funktionen, die lassen wir jetzt mal, weil wir müssen jetzt erstmal wieder auf ein Level kommen, was hilfreich ist. Und deswegen auch die Krankheiten, also durch den erhöhten dauerhaften Stress-Cortisol-Spiegel.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig mit den Krankheiten, Gunda, weil man könnte ja jetzt auch sagen, naja, mein Gott, dann hat sie halt Höhenangst, dann fährt sie halt nicht Sessellift, ist ja nicht so tragisch. Aber es ist ja im Prinzip doch tragisch, weil ihr Körper den Stress hat und der dann krank macht.
Ja, viel öfter als jemand, der keine Höhenangst hat.
So. Ja, genau. Ja,
genau, und am Ende brechen wir es in der Freimutakademie runter zu, jedes Verhalten hat einen guten Grund. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen, ne, ihr kümmert euch ja um die kleinen Murkelmäuse, die zeigen halt ihr nicht klarkommen mit ihrem Verhalten. Und mal, jetzt wie bei meiner Freundin, ist es zugeordnet, das hatte was mit Höhe zu tun, obwohl sie kognitiv da gar nicht drankommt. Aber bei Kindern und Jugendlichen ist es, gerade bei den Kleinen ist es nicht. Ah ja, der hat jetzt Angst auf der Schaukel, deswegen ist mal irgendwas mit einer Schaukel passiert. So, sondern es geht um die Themenbereiche, die da passiert sind. Also ich mache wieder ein Beispiel, ist jetzt Grundschule, ein Kind, erste Klasse, fängt auf einmal an, schulverweigert zu werden, will nicht mehr, macht morgens ein Riesentheater mit Bauchschmerzen, mit allem. So, erst natürlich somatische Abwärtsen, Bauchschmerzen, hat es was? Nein, hat nichts. Dann guckt man, wir in unserem Kopf, wir sind so in Schubladen, ja, ist das Kind überfordert, ist es unterfordert, wird es gemobbt. So, da haben wir so einen Zugang zu sagen, ah ja, okay, es könnte sein, da ist irgendwas in der Schule und deswegen will es nicht mehr hin. Das war es aber alles nicht. Und was es dann am Ende war folgendes, dieses Kind ist auf das Klettergerüst geklettert, ganz nach oben, ist runtergefallen. Die Schulleitung hat sicherheitshalber das RTW gerufen, weil es halt hoch war und nicht wusste und ne, Fürsorgspflicht und rein rechtlich alles 1a gelaufen, aber die Eltern waren erst im Krankenhaus da. Das heißt, der RTW war vor den Eltern da. Und damit hat dieses Kind abgespeichert, Schule ist gefährlich, weil wenn es hart auf hart kommt, sind meine Eltern nicht da. Und es hatte nichts mit Höhe zu tun, es hatte nichts mit Klasse zu tun. So. Und deswegen ist es so, ein neues Bewusstsein zu bekommen, um anders hinzugucken. Ne? Weil viele fragen dann, ja, wie soll ich das denn wissen? Ja, es ist so ein bisschen am Anfang, ein bisschen wie so ein Detektivspiel. Und je mehr man Trauma versteht, umso einfacher ist es. So, weil, also für mich ist es inzwischen ganz einfach. Ich kann in 20 Minuten, kann mir jemand die Probleme, also Symptome, Kinder, Eltern sind ja mit ihren Kindern als Therapeutin immer mit Symptomen gekommen, 5, 8, 10 Fragen stellen, die Ursache wissen und dann sagen, okay, das ist eine normale Reaktion. Das ist, glaube ich, das Entlastende an der Sache, zu sagen, ihr Kind ist jetzt nicht bescheuert, es ist nicht dissozial, es ist nicht anders, es ist nicht seltsam, es ist nicht unerzogen, ja, sondern es ist eine normale Reaktion auf eine Situation, die es nicht handeln konnte.
Eigentlich bräuchten wir doch in jeder Kita und in jeder Schule Trauma-Experten, Expertinnen, die aber nicht nur feststellen, was ist los, sondern die dann eben auch den nächsten Schritt gehen und den Kindern und den Eltern wieder helfen und den Pädagogen, Pädagoginnen natürlich.
Ich würde es mir noch anders wünschen. Ich würde mir wünschen, dass Traumawissen in der Grundausbildung drin ist, weil für mich ist das das Mensch-Verstehen. Drin und ich merke da so ein, wieder ein Beispiel, wenn ich zu viel Beispiele sage, sagt er Bescheid. von meiner
Ich glaube, Beispiele sind total wichtig, da kann man sich so gut vorstellen. Ja,
also meine Schülerin, die zu mir kam, 18 Jahre alt, wollte ein schickes Abitur machen, hat immer nur Einsen und Zweien geschrieben, konnte sich aber nicht mündlich beteiligen. Referat, mündliche Beteiligung 5. So. Und die hatte schon 3 Diagnosen. Ne? Wir Therapeuten sind dann angehalten, die Symptome in irgendwelche Diagnosen zu pappen. Und da war es dann eine Depression, eine soziale Phobie und ADS ohne Hyperkinese. Die hatte schon 90 Stunden Verhaltenstherapie hinter sich und kam dann zu mir. Und dann habe ich gesagt, was hat's denn gebracht? Sagt sie, nix. Mag keine Murmeln mehr von die rechte in die linke Hosentasche räumen, weil ich mich gemeldet habe und mich hinterher selbst feiern soll dafür. Ich sage, alles klar. Dann habe ich sie gefragt, kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du mal von Menschen gesprochen hast, die unangenehm für dich war? Kann Schule sein, muss aber nicht. Und dann sagte sie, wie aus der Pistole geschossen, erste Klasse, erste Schulwoche. Sie hatte richtig Bock auf Schule, wissbegieriges kleines Mädchen. Der Lehrer sagte, alle Kinder, die ein Nomen mit I sagen, dürfen sofort in die Pause gehen. Sie hat sich gemeldet, sagte Igitt. Und der Lehrer sagte, das ist kein Nomen, du bleibst bis als Letzte sitzen. So, und jetzt, wir haben kein Ereignis von katastrophalem Ausmaß. Laut ICD-10 steht da, wo fast jeder mit Schrecken, Scham und sonst was reagieren würde. Ich würde sagen, 99% aller sagen, würden sagen, ja, Pech gehabt. Ja.
Mhm, ja.
Sie aber, bei ihr war es eine Traumafolgestörung. Also, woran habe ich das gesehen? Als sie mir das erzählt hat, war sie voll im Affekt. Sie hat geweint und hat dieses Gefühl von Scham und Zurücksetzung an dem Moment gefühlt. Also Trauma ist, wenn es heute noch wehtut. Da erinnere mich gleich, dass ich was zu der 90-Sekunden-Regel sage. Sie hat, ist in die Vermeidung gegangen, nicht mehr melden, nicht mehr mitmachen und hat den Glaubenssatz entwickelt, ich bin dumm. Und der sollte sie halt schützen. Damit, wenn sie selber sagt, sie ist dumm, kann kein anderer, keine Lehrkraft ihr das vermitteln, weil dann hat sie es ja schon. Wenn sie von oben drauf geguckt, sagt sie, ich bin schlau, ich schreibe nur Einsen. Aber sobald es um die mündliche Mitarbeit geht, war es vorbei. So, warum sage ich jetzt, dass Lehrkräfte oder alle pädagogischen Fachkräfte das in der Grundausbildung wissen sollen? Weil wenn ich diese Idee verstehe, dass jedes Verhalten einen guten Grund hat, ändere ich mein Verhalten. Also die zukünftigen Lehrkräfte, die dieses Kind beschult haben, haben dann gesagt, Marleen, du hast eine Eins geschrieben, nimm die Aufgabe 1, schreib sie an die Tafel und erklär es allen anderen. Zack. Triggerreiz, sofort im Trauma geschehen, Puls hoch, also das sind alles so Reaktionen, ne? Fight, Flight, Freeze, Puls hoch, schwitzige Hände, nah am Panikanfall. Stottern, geht gar nichts. So, was fangen wir, wenn wir kein Traumawissen haben und deswegen auch Lehrkräfte, fangen wir an, oder Erzieher, fangen wir an, nein, du hast es doch richtig gemacht, du musst es doch noch, du weißt doch, dass du schlau bist, du kannst es doch. Das heißt, wir versuchen, die Kognition, den präfrontalen Kortex zu besprechen und raffen überhaupt nicht, dass sie einfach nur in der Emotion gefangen ist. So, und Lehrkräfte, die das anders machen, die könnten sehen, okay, ich sehe, das fällt dir schwer, was brauchst du, damit du es kannst? Du bist hier sicher? Oder sie mir hinterher für eine Minute krallen. Ich sage, dir fällt es immer schwer. Was brauchst du für einen Rahmen, dass du kannst? Weil da geht es immer erst um die, also wenn jemand im Trauma sozusagen reaktiviert ist, geht es immer erstmal um die emotionale Befriedigung. Das heißt, die Amygdala beruhigen, die ist für unsere Emotionen zuständig und die runterfahren. Und es geht in der Kita genauso. Ja, warum lernst du das nicht? Wie oft habe ich diesen Satz gehört? Der begreift es einfach nicht. Der lernt nicht. So, ja, wenn ich im emotionalen Zentrum bin, und das bin ich, sobald mein Trauma aktiviert ist, begreife ich nichts, weil da ist das Gehirn, was denkt und entscheidet und speichert, ist da ausgeschaltet. Das gilt für den umgeschmissenen Wasserbecher und so. Und deswegen gehört es für mich in die Grundausbildung, weil das erzähle ich bei unseren Ausbildungen immer, 70% eines Traumas wird geheilt durch einen anderen Umgang damit. Und nur 30% braucht das, was du sagst, jemanden, der es dann weiter versorgt. Ja?
Also das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Nachricht, Gunda, weil wenn Menschen uns zuhören, ist ja klar, dass wir alle irgendwo traumatisiert sind. Und wenn man jetzt sagen würde, von wegen, okay, dann brauchen wir ja alle Therapie, dann könnte man sagen, okay, dann ist eben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir brauchen nämlich nicht Therapie. Also auch, aber nicht nur.
Ja, und nicht jeder, und nicht jeder. Und gerade bei den Kleinen, also bei unseren Kindern, wo es ja bei euch vermehrt darum geht, ist es der der andere Umgang. So.
Ja.
Also zu wissen, wenn ein Kind weint bei der Verabschiedung, hat es einen Grund dafür. Und nicht zu sagen, ich nehme das Kind jetzt weg und es stellen sich nicht so an und der Mutter sagt, es wird schon gleich und ist rein zwingen und pressen, sondern da gibt es was noch gesehen werden. Und das Kind braucht seine Zeit und dann wird es irgendwann von alleine diesen Weg finden. Aber
ja, und ich glaube ja, gerade wenn du so eine Situation beschreibst, wenn ein Kind weint und da kommt noch jemand an und schimpft dann nochmal, von wegen stell dich nicht so an. Ich glaube ja, das traumatisiert nochmal. Also das heißt, wir haben so eine Ansammlung von vielen Traumata, so ein Megatrauma.
Ja, also und das ist das Schlimme an der Stelle. Ja, stell dich nicht so an, geht halt auf die emotionale Entwicklung, weil dann speichere ich ab, meine Emotionen sind nicht in Ordnung. Ja, also Traurigkeit und die übersehene Trauer ist das Größte im Kleinkinderbereich, was wir haben, ja, was wir wirklich übersehen. Die Traurigkeit, weil der andere hat das Spielzeug, was ich haben wollte, der andere hat noch eine Brezel und mein Leckerli ist schon weg. Also diese übersehene Trauer und dann immer zu sagen, jetzt stell dich nicht so an, du hattest doch und du hast hier doch den anderen Bagger.
Ja.
So. Und das macht was in der Emotionsentwicklung und das macht halt dann im Erwachsenenalter auch echt Beef, weil wer seine Emotionen nicht mehr teilen kann, der hat einfach Schwierigkeiten, Beziehungen zu führen. Also Scheidungsrate, hello. Ne? Und auch zu den eigenen Kindern wieder anders zu sein. Und das sind alle Studien, da gibt es noch die ACE-Studie, also könnte ich jetzt ganz viele sagen, die im Prinzip sagen, je mehr passiert, also je mehr ich solche Erfahrungen im System habe, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit von langfristigen Folgewirkungen im Erwachsenenalter gehört auch Herzinfarkt, Schlaganfall, Burnout und all sowas dazu. Und gibt so, ich sage mal, ein Kind, was nicht traurig sein darf, hat eine große Affinität im Erwachsenenalter eine Depression zu entwickeln. Ja? Ein Kind, was nicht neidisch sein darf, Neid ist ein super Gefühl, weil es mich anspornt, ich will mehr, ich will das auch können, was der andere kann, hat eine große Affinität, ein eifersüchtiger Mensch zu werden. Und Eifersucht ist halt eine Sucht, die nicht gut ist. Ne? Jemand, der nicht wütend sein darf, hat eine große Affinität, ein richtig zorniger und aggressiver Mensch zu werden, weil unterdrückte Wut, also das heißt, diese Gefühle sind alle okay und wenn wir die im Kindesalter nicht fühlen dürfen, dann hat das halt Langzeitfolgen. Das ist, dass wir uns ein bisschen mehr bewusst machen. Deswegen wünsche ich mir es in der Grundausbildung.
Und du hast noch was zur 90-Sekunden-Regel gesagt.
Das ist
noch
ein schönes Indiz für uns selber, weil wir haben ja angefangen damit, dass wir Eltern, pädagogische Fachkräfte selber betroffen sind. Und da nehme ich immer die 90-Sekunden-Regel. Gilt für die Kinder genauso. Also 90 Sekunden, so ungefähr, sagt man, die einen sagen, es sind 60, ich habe schon mal 30 Sekunden draufgehauen, sind Reaktionen normal. Ich weiß noch, ich habe mal meine Mutter erschreckt, die saß am Schreibtisch, die hat sich umgedreht, mir sofort eine gewatscht. Also ich hatte sofort eine kleben und ich so, das war in Form von der normalen Reaktionszeit völlig normal und okay. Ja? Die hat sich einfach zu Tode erschreckt und wollte Angriff abwehren. Alles, was länger ist als 90 Sekunden, ist eine Entscheidung, unbewusst oder bewusst, aus der Tiefe. Ja, also ich mache ein praktisches Beispiel. Ich fahre Auto, mich schnibbelt einer. Ich reg mich auf. Finde ich total assi sowas. 90 Sekunden. Wenn ich aber nachmittags noch nach Hause komme, meinem Partner, meiner Partnerin erzähle, was das denn für ein scheiß Autofahrer war und der sollte sich doch den Führerschein zurücknehmen, ob der den im Lotto gewonnen hat oder was auch immer, dann hat es was mit mir zu tun und in meinem Unterbewusstsein schlummert ein Schmerz, der wahrscheinlich was mit Orientierung und Kontrolle zu tun hat. So, und das ist so die 90 Sekunden. Es war letztens in der Fortbildung ganz witzig. Ich habe hier so ein paar, drei eigene Parkplätze für die Firma und es war Samstag Fortbildung und Freitagabend hat sich da schon ein Riesensprinter hingestellt auf meinen Parkplatz. Habe ich mich aufgeregt. So, und am nächsten Morgen stand er immer noch da. Habe ich mich weiter aufgeregt. Und dann habe ich sogar Ordnungsamt, Polizei, ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt und ich habe mich richtig aufgeregt. Ich habe dann hinterher mein Auto quer davor gestellt und habe gesagt, du fährst hier nicht weg, ohne dass du bei mir so. Und dann war ich in dem Seminar, alle zu Traumapädagogen, Traumafachberater und die guckten mich so an und sagten, Gunnar, 90-Sekunden-Regel. was ist denn bei dir gerade los? Und ich so, scheiße, erwischt. Und ich sage, okay, Ladies, ihr habt recht, ich guck noch mal hin. Ja, das hat dann etwas in mir getriggert, etwas tieferes Sitzendes, als nur, dass der da gepackt hat. Weil, ja, dann packt er da. Na, das ist
Die meisten Anfragen, die wir ja so haben, also die jetzt auch bei mir so reinkommen, sind das Verhalten von Kindern, wie nennt man das immer, herausforderndes Verhalten von Kindern unter 3. Das ist ja so eine der meistgebuchten Inhouse-Seminare. Und wo du das gerade erzählst, und da befassen sich die Menschen ja schon länger als 90 Sekunden mit dem Verhalten des Kindes. So, und da haben wir ja die Antwort darauf, dass wir bei uns gucken dürfen, was ist da los und warum gehe ich in Resonanz? Und ich muss das ja nicht toll finden, was das Kind da macht. Ja. Du musst nicht toll finden, dass der Typ deinen Parkplatz belegt. Du musst auch nicht toll finden, dass du geschnitten wirst. Aber wenn es mich so sehr beschäftigt, dass ich im Außen alles ändern will, damit ich dieses Gefühl nicht mehr fühlen muss,
genau.
Das ist echt toll, dass du das hier nochmal sagst. Ja, und
das ist schön, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst. Als ich meine Praxis noch hatte, hatte ich Pias, also Therapeuten in Ausbildung, die haben so Diagnostik gemacht. Und da ich die natürlich gebrieft und geschult habe, kamen die dann am Ende immer, sagten, Gunda, es sind wieder die Eltern, machst du das Elterngespräch? So. Und ich mag da mal auch ein praktisches Beispiel, eigentlich zwei zu erzählen. Es kam ein Kollege zu mir und sagte, Gunda, die Geburt meiner Tochter, ich kriege die nicht verpackt, so. Und was war passiert? Also war eine Vollkatastrophengeburt. So schlimm, dass die Frau, seine Frau, unter dem Geburtsprozess gesagt hat, ich springe aus dem Fenster und so gemeint hat. Also es war eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht mehr detailliert, was da alles passiert ist, aber die war so. Und dann habe ich das mit ihm aufgearbeitet und dann habe ich ihn gefragt, hat sich was getan? Und die Rückmeldung, die bewegt mich bis heute. Dann sagt er, also die Tochter war da ein Jahr alt und er liebt sie heiß und innig. Und er hat mir die WhatsApp geschickt, die seine Frau ihm geschickt hat, die gesagt hat, ich kann dich zum ersten Mal mit gutem Gewissen mit unserer Tochter alleine lassen, weil zwischen euch was so anders ist. Okay, ich hätte schon noch wieder. So, also das zu erkennen, was für einen Einfluss das hat, weil er liebt seine Tochter, aber er hat immer sie ganz im Unterbewussten gesehen als Grund, dass seine Frau sich das Leben nehmen will. Ja? Und auf einmal war es anders.
Krass, ja.
Und seine Frau ist dann blind zu mir gekommen und sagte, ich will das, was der hat. Und so. Und das zu verstehen, oder ein anderes Beispiel, ein 5-Jähriger und ein 7-Jähriger sind zu mir gekommen und der 7-Jährige hat seinen Bruder abgrundtief gehasst. Der hat gesagt, er muss sterben. Und dann sollte ich mit dem 7-Jährigen die Therapie machen. Und dann habe ich mir die Geschichte angehört und ich habe nichts mit dem Sohn gemacht, ich habe mit der Mutter gearbeitet. Und wenn ich jetzt die Geschichte erzähle, ist es nichts, wofür diese Frau etwas konnte. Also auch das nochmal, ja. Also sie war mit dem Großen schwanger, der ist geboren worden und nach 4 Stunden nach der Geburt sagten die Ärzte, oh, Herzfehler, der muss in eine andere Klinik. Die Mutter konnte nicht mit, weil die viel Blut verloren hatte, das heißt, er war 2 Tage ohne Mutter. Dann war alles wieder ohne Befund zurück, dann ist er nach Hause entlassen worden und die Mutter hatte die Schwiegermutter da, die dann sagte, du musst dein Kind weinen lassen, das muss ins andere Zimmer. So, also diese Bindungsaufnahme in den ersten Tagen und Wochen ist schiefgelaufen. Dann ist sie ganz schnell wieder schwanger geworden mit einem Mädchen. Und während dieser Schwangerschaft ist dieses Mädchen verstorben und musste tot geboren werden. Und also nicht ganz früh, sondern irgendwie in der Mitte, also dass man wirklich ein Embryo in den Armen hält. Ja. Und danach ist sie depressiv geworden. Dann ist sie ganz schnell wieder schwanger geworden mit dem Bruder. Und während dieser Schwangerschaft hat sie sich einen komplizierten Fußbruch zugeführt und musste 14 Wochen im Krankenhaus liegen. Und dann kam der Bruder gesund, putzmunter und gesund auf die Welt. Die Schwiegermutter war outgesourced und sie konnte auf einmal ihr Mama-Leben voll ausleben. So. Und der Bruder hat einfach nur, der Große, gefühlt, der Kleine kriegt das, was ich mir die ganze Zeit wünsche und ich krieg's nicht, also muss er sterben. Ja, und
ja, Wahnsinn. Da kriege ja ich Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist eine kräftige Geschichte.
Ja, aber das ist nicht so selten, Anke. Das ist nicht so selten. Ja. Und zu verstehen, die Frau konnte ja von all denen, sie konnte ja nichts dafür.
Ja.
Und trotzdem war ihr Schuldgefühl, sie wusste das intern, ihr Bauchgefühl sagte, der Große kriegt nicht so viel ab. Aber da war so viel passiert, dass sie gar nicht sagte, ich kriege gar keinen Zugang mehr zu ihm. Und mit der habe ich all diese Stationen aufgearbeitet. Also mit der habe ich 5 Stunden gemacht und dann kam der große Bruder wieder und ich sage immer zu, wie sieht's denn aus? Was ist denn jetzt mit deinem Bruder? Sagte, ja, der ist doof, aber der darf bleiben. Also einfach, was aber für ein Unterschied nur in der Arbeit mit der Mutter und dem Bewusstsein der Mutter.
Ja, aber deswegen meine ich, es ist so eine krasse Geschichte, Gunda, weil solche Situationen oder Geschichten gibt es ja ganz oft, wo Geschwister sich sehr hassen, wo Kinder ihre Eltern hassen und auch umgedreht, Also wo auch Eltern mit ihren Kindern aus verschiedenen Gründen nicht gut zurechtkommen. Und wie selten kriegen die Hilfe und wie wichtig wäre eine Hilfe? Und zwar nicht irgendeine Diagnose, eventuell sogar Medikamente, sondern wirklich als allererstes, finde ich, müsste man mal gucken, wo sitzen denn die Traumata und wie kann man da helfen? Und es kommt mir noch viel zu kurz.
Ja.
Ich würde immer erst praktisch zu einer Traumaberatung, Traumatherapie, da weiß ich gar nicht, was es alles gibt. Und wichtig ist vielleicht auch noch für die, die uns jetzt zuhören, du bildest sie auch alle aus.
Ja.
Also man kann, ich weiß nicht, machst du auch online oder ist das alles Präsenz?
Nee. Also wir bilden aus, aber vorher möchte ich noch was sagen. Also ich bin ja approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und viele haben dann so die Idee, ich gehe jetzt zu einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Ich muss da leider gerade erstmal noch ein bisschen die Euphorie nehmen, in dem Sinne, dass ich in meiner Ausbildung habe ich Trauma kennengelernt. Da ist immer ein Tag sozusagen, das ist die Störung in Anführungszeichen und im zweiten Tag das machst du als Therapeutin damit es besser wird. Und am ersten Tag saß ich da so, ja, das ist das, was ich wissen muss. Also ich habe so gemerkt, das ist genau der Stuff, den ich brauche. Und am zweiten Tag wurde mir gesagt, ja, aber das ist gefährlich. Da wurden mir Mythen beigebracht. Ne? Das ist nicht heilbar und du retraumatisierst die. Und da musst du ganz achtsam sein und da brauchst du eine Zusatzausbildung. Und dann hatte ich noch nicht meine Approbationsurkunde und saß schon in der Zusatzausbildung, weil ich gedacht habe, ihr könnt mir doch nicht den geilsten Scheiß, könnt ihr mir doch jetzt hier nicht verwehren. Das heißt, was ich damit sagen will, nicht jeder, der Therapeut ist, hat dieses Wissen, was ich hier gerade teile, weil es auch da nicht Bestandteil ist.
Genau, das war aber auch, genau deshalb frage ich, weil du bildest ja nicht Psychotherapeutin aus, sondern Traumaberater, glaube ich, Traumatherapeuten, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Also, das heißt, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Heilpraktiker Psychotherapie, die können bei uns die Traumatherapie-Ausbildung machen, die dann das Wissen haben, was ich habe. Dann gibt es die Ausbildung zum Traumapädagogen und traumazentrierten Fachberater. Die ist zertifiziert von der DGPT. Alle pädagogischen Fachkräfte sind da, egal in welchem Kontext, ob es mit Kindern und Erwachsenen arbeiten, sind da herzlich willkommen. Und wir machen das auch auf für Pflegeeltern, für Adoptiveltern. Wir haben jetzt in dem neuen Kurs einen Feuerwehrmann, weil auch da ein Ersthelfer.
Ja,
es ist so entscheidend. Ja. Beim Unfall, kann ich auch noch eine Geschichte dazu erzählen, wie mit jemandem umgegangen wird. Ja, erzähle ich dir und dann sage ich sowas zu der Online-Ausbildung. Peter Levine, auch ein ganz großer Traumatherapeut, der geht über die Körpertherapie. Also der nimmt genau das. Trauma ist im Körper stecken geblieben und will es im Körper halt auflösen. Und in einem seiner Bücher erzählt er, dass er selber einen Unfall hatte. Also keine Ahnung, weiß nicht mehr, ob als Fahrradfahrer oder Fußfänger. Auf jeden Fall ist er umgenietet worden und liegt dann da. Und dann kommt so ein Ersthelfer, also ein gelernter Ersthelfer, Rettungssanitäter oder wie man die auch nennt. Und der fängt halt an mit dem, was er gelernt. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Puls? Bleiben Sie bei mir? Und redet halt sehr staccato und fast aggressiv mit dem. So. Und der Peter merkt nur, wie sein Puls, wie sein ganzes Nervensystem hochfährt. Und dann kommt eine Kinderärztin, die schiebt den Ersthelfer beiseite und sagt, lassen Sie mal, ich mache das hier. Hält ihm die Hand und redet ganz sanft mit ihm und sagt, ich bin da, es ist in Ordnung, ich bleib bei ihm, und hat ihn in die Augen geschaut, hat ihm ganz viel Ruhe und Liebe vermittelt. Und dann erzählte das so, dann war er im Krankenwagen, der kannte sich ja mit dem ganzen Kram aus, und dann hat er die Sanitäter und den Arzt im Krankenwagen gefragt, wie sein Puls ist, wie sein hier Blutdruck ist und sowas. Und dann war das alles schon wieder runtergefahren, und dann sagt er, alles gut, ich weiß, ich kriege keine posttraumatische Belastungsstörung, und wusste, dass es an der Kinderärztin lag, die mit ihm ganz anders geredet hat, weil der andere hat ihn so gestresst, weil dass alles hochgefahren ist, plus das, was passiert ist, das wäre das da drin geblieben, die Wahrscheinlichkeit, obwohl er Profi ist und alles, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, bei 95% gelegen hätte. So, das heißt, auch die müssen es im Prinzip wissen. Menschen, die Frühchenstation, also überall da, wo mit Menschen gearbeitet wird. Deswegen sind die auch willkommen in unseren Ausbildungen. Das, die beiden, die ich jetzt vorhin genannt habe, das ist die vor Ort bei uns in Viersen am schönen linken Niederrhein. Wir machen gerade einen neuen Standort in Ostfriesland auf, und nächstes Jahr werden wir bestimmt auch mehrere Standorte noch finden. Vielleicht auch in deinen schönen Räumlichkeiten tief im Süden. Vielleicht können wir da eine kleine Kooperation machen, keine Ahnung. Und wir haben aber auch ein Online-Format entwickelt, weil wir einfach wollen, dass dieses Wissen in die Welt geht und dass wir wirklich alle erreichen. Und das geht 6 Monate, ist sehr intensiv. Wir arbeiten mit Videotutorials, wo wir die Theorie erklären, was den Vorteil hat, dass man das immer wieder angucken kann und sagen kann, wie war das nochmal, wie geht auch die Methode nochmal. Es ist ein ganz großer Teil drin in Selbstreflexion, um all das Traumawissen als erstes auf mich selbst anzuwenden und zu sehen, ah ja, okay, das ist meine Baustelle, 90-Sekunden-Regel. Aber genauso die Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsene zu verstehen und gleichzeitig noch Methoden an der Hand zu haben, was mache ich denn jetzt? Aber die erste Baseline ist immer, ich verstehe mich. Die zweite Baseline ist, ich verstehe die anderen, also diese Haltung des guten Grundes ganz tief reinzunehmen. Und dann kommen erst die Methoden, was mache ich denn jetzt? So, weil vieles ergibt sich logisch. Ne? Wenn ich weiß, ich muss nicht die Denkerstirn besprechen, verstehe es doch endlich, sondern ich gehe auf die Emotionen, dann habe ich schon das Wichtigste verstanden.
Das glaube ich auch. Das ist uns ja auch bei den ganzen Shine-On-Geschichten so wahnsinnig wichtig, dass wir über Energie gehen, über Gefühl gehen und in erster Linie mal, ich sage immer, die großen Herzen einfach miteinander sprechen lassen und dass da wieder Licht reinkommt. Gunda, ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, dass wenn bei, das war nämlich auch so dieses Thema Autounfall, und oft, wenn ein Schock passiert, zittert man ja total. Yes. Und da habe ich gelesen, wenn man dieses Zittern unterbricht, dann ist es wahrscheinlicher, dass es eine Traumatisierung ist. Als ist das so?
Es gibt auch das neurogene Zittern als Methode, um es wieder rauszulassen. Also
sind es diese Reels, diese Stories, ich check den Unterschied immer nicht, die gerade so durch Social Media gehen, wo Menschen so auf dem Bauch liegen, oben drüber wird dann so ein bisschen mit der Hand, man sieht praktisch, also die Menschen werden nicht berührt, aber es geht so eine Hand drüber, so eine Art Energiearbeit, und dann fangen die total zu vibrieren an. Hat das damit was zu tun?
Also das gibt es so, aber neurogenes Zittern kann man auch noch anders initiieren. Du legst dich im Prinzip auf den Rücken, ziehst die Beine so ein bisschen schräg an und machst den Arsch nach oben. So.
Und das hört sich anstrengend an.
Ja, genau, aber irgendwann fängt das an zu zittern. Und wenn du das ein bisschen lässt, dann kannst du irgendwann den Arsch auch wieder runternehmen und dann einfach den Körper alles abzittern zu lassen. So, damit kann man tatsächlich aus dem Nervensystem auch was rausmachen. Man kann sich auch einfach hinstellen. Ich habe letztens eine Übung auf dem Event gemacht und einfach anfangen, alles zu schütteln und zu zittern. Also wirklich den ganzen Körper zu shaken. So, weil die Dinge aus dem Nervensystem, wenn man das dann noch koppelt mit einem Gedanken, mit etwas, dann hat es echt Wumms. So. Also es gibt tausend Wege nach oben, will ich damit sagen. Und dieses Mythos, Trauma ist nicht heilbar, das ist halt völliger Bullshit. Ja, selbst die komplexesten Traumafolgestörungen sind heilbar. Wir als Menschen müssen erstmal wieder verstehen, was Trauma ist und anders miteinander umgehen.
Ja.
Und dann haben wir eine wahnsinnige Möglichkeit, auf die Gesundheit, unsere eigene Gesundheit und die Gesundheit unserer Kinder einzuwirken.
Na, ich gehe noch weiter. Wir haben damit wahnsinnigen Einfluss auf den Weltfrieden.
Ja!
Weil wenn wir ein bisschen mehr Trauma heilen würden, Traumabewusstsein hätten, ja, dann wären wir ja mit uns zufriedener. Ja. Wenn ich mit mir zufrieden bin, kann ich alle anderen lassen, ja, wie sie sind. Und ja, mehr ist ja Frieden nicht.
Ja.
Und dann sehen auch die Rahmenbedingungen schon wieder ganz anders aus. Also wir haben direkt einen anderen Blick auf die Rahmenbedingungen, wo ja, ja, jeder immer sagt, ich kann unter diesen Rahmenbedingungen nicht arbeiten. Ich kann dies nicht. Es geht nicht, weil wir immer einen Schuldigen suchen im Außen. Aber wenn wir wissen, dass wir in uns sortiert sind und unsere Themen aufgearbeitet haben, so gut es denn geht, oder uns wenigstens auf den Weg gemacht haben, dann relativiert sich ja auch das. Also sind wir wenigstens in dem Kontext, in dem wir sind, sehr viel zufriedener und haben komplett andere Handlungsmethoden.
Voll. Und wenn es viele ist, ich sage immer, ja, wenn wir so eine kritische Masse erreicht haben, dass es dann überschwappt und dieser gesellschaftliche Wandel sich vollzieht, dann werden auch andere Entscheidungen getroffen. Ich habe so ein, ja, kleines Mini-Video bei Join Me aufgenommen und das, der Staat war sehr provokant, aber der sagt es, hätten wir einen Krieg, mal angenommen, Putin hätte eine glückliche Kindheit gehabt, hätten wir dann einen Krieg weniger. Ja. Und das trifft es so auf den Punkt. Ja, wenn wir Kindheit wieder glücklich machen, und ich sage auch immer, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, also auch für mich nicht, egal wer es hört, ja, dann werden andere Entscheidungen getroffen. Erst in meinem kleinen Rahmen, und je mehr das machen, umso größer wird es. Und dann am Ende kann sich eine ganze Gesellschaft, das ist das, wofür ich antrete und wofür ihr auch antretet, kann sich eine ganze, genau, Gesellschaft ändern und damit, wenn man das multipliziert, auch der Weltfrieden hergestellt werden. Unbedingt.
Genau so ist es. Da sind wir. Wir machen alle drei, wir machen im Prinzip jede auf ihre Art und Weise, aber im Prinzip haben wir alle dasselbe Ziel. Und das ist auch für die, die jetzt sagen, boah, jetzt kommen da die drei zusammen und reden irgendwas von Energie. Ja, reden wir auch. Ja. Wir reden aber auch davon, dass das sehr, sehr gut untersucht ist. Da fällt mir sofort ein Sven Fuchs mit Die Kindheit ist politisch. Ja. Der hat nachgewiesen, dass hinter jedem Schwerverbrecher, hinter jedem Mörder, hinter jedem Despoten eine katastrophale Kindheit, ja, steckt.
Auch das ist nochmal ein sehr wichtiges Thema, weil jeder Täter war vorher Opfer. Also ja, einfach das, genau, nochmal, ne? Wir schimpfen so auf die Kinderschänder. Ja, das ist schlimm und das soll jetzt keine Entschuldigung, ja, sein. Aber es ist eine Erklärung, ja, zu wissen, die, die das machen, die waren vorher zu 95% Opfer. Und wenn wir das verstehen, genau, können wir vielleicht ein bisschen sanfter mit ihnen umgehen und ihnen eine andere Hilfe geben, als zu sagen, du gehörst bis Ende deines Lebens weggesperrt. Ja, also das ist, klar, ja, sollen die das nie wieder tun. Aber es gibt halt, ich sperre den einen in eine Kiste und sage, okay, jetzt kannst du es nie wieder tun. Oder ich gebe dir die Möglichkeit zu heilen und du wirst es, ja, nie wieder tun. Und das ist das.
Und das sagt die Claudia, ja.
Das ist das, was ich so ein bisschen in unserer Gesellschaft als den schlimmsten Punkt sehe. Wir sind Symptombekämpfer und keine Ursachenforscher. Wenn wir an die Ursache, ja, und das ist für mich halt Trauma, an die Ursache gehen würde, würde, ja, sich so viel auflösen.
Ja. Einfach an Verletzungen. Die Claudia sagt ja immer so schön, es geht drum, wenn ich jemandem verzeihe und jemandem helfe. Ja. Claudia sagt es doch selber mit dem Thema von wegen, es geht nicht drum, dass die Tat nicht falsch ist.
Genau. Also wir arbeiten ja auch, oder wir arbeiten da auch viel mit Vergebungsarbeit, und es geht nicht darum, dass man sagt, oh, das, was du gemacht hast, das ist jetzt, das verzeih ich dir, das ist überhaupt nicht schlimm. Sondern es geht darum, nicht mehr im Groll zu bleiben, weil wenn ich mich ja an diesen Groll binde, dann bleibe ich damit ja auch immer verbunden. Und so bleibe ich ja auch immer mit dieser Tat verbunden. Aber zu sagen, ich bin da nicht mehr im Groll, ich kann das vergeben, und vor allen Dingen kann ich auch mir vergeben, dass ich so lange gedacht habe, dass es stimmt, was ich über mich denke. Das ist ja, also Vergebungsarbeit ist ja mehr als einem Täter irgendetwas, ja, zu vergeben.
Das Thema finde ich super, weil ich das so spannend finde. Wir sagen ja immer, das verdient der andere nicht. Ja? Und dem anderen ist es scheißegal, ob wir dem vergeben oder nicht. Und ich bin ja sehr christlich dogmatisch groß geworden. Und da gibt es so einen Bibelvers. Und inzwischen hat sich das für mich gedreht. Da ist viel Wahrheit drin. Da sagt Gott in der Bibel selber, ich vergebe euch um meinetwillen. Und das ist das, wo ich sage, ja, Vergebung hat nichts mit dem anderen zu tun. Das war immer noch scheiße. Und so wie du sagst, ich trenne die Verbindung und gehe selber in die Heilung durch Vergebung, dass ich raus bin aus Groll und damit auch aus Cortisolspiegel, der immer oben ist, und tue etwas für meine seelische, mentalische und physiologische Gesundheit. Deswegen.
Ja. Und da kann man feststellen, dass sich Dinge wirklich verändern. Also alleine, dass sich diese Energie verändert, dass ich nicht mehr im Groll mit diesem Menschen bleibe, verändert was. Das kann sein, dass sich dieser Mensch vielleicht sogar auf einmal bei einem meldet. Oder ich habe das hier ganz, ganz praktisch mit einer Bekannten gehabt, die hat was gemacht, was ich total schlimm fand. Und ich war dann im Groll und konnte ihr das auch nicht verzeihen und habe dann wirklich dieses Beispiel auch genommen, so für das Üben der Vergebungsarbeit. Und das ist mir sehr gut gelungen. Also so, dass ich da auch gar keinen Gedanken mehr hatte. Ich hatte an sie keinen Gedanken mehr, wenn ich sie gesehen habe. Ja, da habe ich mich auch gefreut, sie zu sehen, und konnte sie weiterziehen lassen. Also ich war völlig im Frieden. Und das führte dann dazu, dass sie irgendwann mit dem Blumenstrauß bei mir vor der Tür stand. Sie sagte, du, das tut mir alles so leid. Und ich so, oh nee, also das wollte ich ja jetzt gar nicht. Ich wollte nicht unbedingt wieder Kontakt haben. Aber ich habe so gelacht und habe gesagt, du, ich lache dich jetzt überhaupt nicht aus. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist und diesen Schritt gehst. Das rechne ich dir total an. Und habe dann einfach diese Geschichte erzählt. Und das passiert so, so viel, wenn man Dinge loslässt und nicht mehr in dieser, das zeigt wieder, wie viel eigentlich an uns liegt. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, ne, so mit Trauma und wie war das denn bei mir? Und ich erlebe das super oft, dass ich ganz viele Eltern im Gespräch habe, wo ein Thema mit einem Kind ist und diese Eltern wirklich auch eine super, super schöne Kindheit hatten und alles fein war und die dann schwer damit umgehen können, wenn man sagt, gab es da irgendetwas, weil die das sofort mit Schuld verbinden. Es ist dann sofort irgendwie, nee, meine Eltern, das war alles in Ordnung. Ja. Und da hinzukommen, dass das mit Schuld überhaupt nichts zu tun hat, sondern mit der eigenen Wahrnehmung. Ich hatte letztens eine Frau, die kam eigentlich, weil sie den Erwartungen ihres Kindes nicht gerecht wird. Sagt sie, alle haben so viel Erwartung an mich und ich kann nicht mehr. Und wir suchten und guckten und da fand sich nichts. Und dann habe ich sie gebeten, ob sie mir einfach von ihrem Leben erzählen kann und noch ein Stück weiter und einfach erzählt. Und irgendwann sagt sie, aber das ist egal. Ich so, nee, genau das würde ich gern hören. Und dann sagte sie, als sie ganz, ganz klein war, hätte sie einen Schädelbasisbruch gehabt als Baby. Und dann habe ich gedacht, wie zieht man sich den denn als Baby zu? Dann hatte sie das erzählt. Also es war ein Unfall, nicht irgendwie eine Einwirkung, eine grobe, aber für das Kind ja natürlich dramatisch. Und der Arzt hat gesagt, wir können nicht viel machen. Wir können jetzt nur hoffen, dass in den nächsten Tagen nicht dies oder jenes passiert. Und sagt sie, weißt du, alle haben mich so erwartungsvoll nur noch angeguckt. Alle hatten die Erwartung, dass es doch gut geht. Und dann wurde ihr selber klar, dass da die Verknüpfung war. Da kann man jetzt im Hier und Jetzt so viel suchen und machen und tun und Strategien und irgendwie Verhaltensmuster oder keine Ahnung was. Aber und da, ne, du sprichst ja die ganze Zeit eben auch von deiner Methode, von EMDR, und da dann diese Methode anzuwenden, und ich durfte das ja von dir lernen, so dass wir da dann auch wunderbar weiterarbeiten konnten und sich dann tatsächlich, sie hat sich entspannt. Also das Kind hat sich genauso verhalten wie vorher auch, aber sie hatte auf einmal andere Möglichkeiten, damit umzugehen, weil sie nicht mehr so getriggert wurde und dann in einem Zustand war, wo ihr Gehirn keinen Zugriff hatte auf gute Verhaltensweisen in dem Moment. Sie hat einfach angefangen, anders zu reagieren, weil sie ruhiger war.
Es geht niemals um Schuld, weil für solche Dinge kann ja keiner was. Und trotzdem ändert es so viel. Und da mag ich jetzt noch, so geht es dem Ende zu unserer Zeit nach, aber dieses Beispiel mag ich erzählen noch. Das ist mein sehr persönliches und privates Beispiel. Also ich habe einen Pflegesohn bekommen, 2 Tage alt. Und damals dachte ich, der hat noch nichts erlebt. Der ist wie frisch geschlüpft und aus dem Ei gepellt. Und ich wurde schnell eines Besseren belehrt, dass Schwangerschaft und Geburt völlig ausreichten, um tiefe Nervensystemverknüpfungen zu etablieren oder nicht zu etablieren. Der hat mit 3,5 Jahren eine ADHS-Diagnose gekriegt. Damals wusste ich es nicht besser und habe auch den medikamentös einstellen lassen. Und er war in diesem System nicht gut haltbar von Kindergarten an. Und er hat dann wilde Cocktails auch bekommen. Und bis vor, jetzt sind es glaube ich schon 5 Jahre her, da habe ich etwas verstanden, was mein Trauma und sein Trauma angeht. Also sein Trauma ist schon dieses nicht gesehen werden, nicht geliebt werden, so eine Ich-Identitätsstörung ein bisschen, dadurch, dass seine leibliche Mutter halt so früh weg war. Und ich habe ein Trauma dadurch, dass mein Vater super dominant war und es gab nur schwarz-weiß, rechts-links. Und ich habe gelitten, also es gab Moralpredigten, ich habe auf den Arsch gekriegt. Also da war viel los bei mir. Und ich habe mir als Kind geschworen, ich werde meine Kinder anders erziehen. Und dann kriegte ich diesen kleinen Knopke. Und der hat von dem ersten Lebenstag, wo er bei mir war, mir gezeigt, ich brauche einen festen Rahmen. Begrenz mich. Und ich habe das besten Wissens und Gewissens getan und war, fand ich als Mutter, sehr konsequent. Und er wusste auch, wenn Mama jetzt sagt, dann ist das so. Und ich habe immer Wahlmöglichkeiten, Orientierung, Kontrolle und so weiter. Und trotzdem ist es immer eskaliert. Der hat Sachen durch die Gegend geschmissen. Er ist wie eine Elefantenhorde, die Treppe hoch, Diskussionen, es wurde immer lauter. Und dann war diese eine Situation, wo ich es gerafft habe. So, er wollte irgendwas. Ich habe gesagt, Spatzel, entweder so oder so, kannst dich entscheiden. Und er drehte hoch. Und mein inneres System fing auch an, hochzudrehen. Und da habe ich es das erste Mal geblickt. Der hat weder auf meine Konsequenz reagiert, die er wusste, die er kommt, die hat er hinterher immer smooth angenommen. Der hat nie gezickt hinterher bei der Konsequenz, weil er wusste, ich ziehe das durch. Der hat nicht auf meine Mimik, nicht auf meine Sprache, nicht auf meine Körper, weil ich mich ja gerade gemacht habe, gereagiert, sondern auf mein inneres Kind. Das hat nämlich in dem Moment, wo ich wusste, jetzt ist es wieder soweit, ich muss klar sein, ich muss schwarz-weiß spielen, hat mein inneres Kind geschrien, nein, nicht schon wieder, bitte, ich will das nicht, hör auf damit. Und darauf hat er reagiert. Und als ich das klar hatte, habe ich mein inneres Kind, wenn in diesen Situationen, der erste Step ist immer erstmal in Sicherheit bringen, so, ne? So wie man, wenn zwei Geschwister sich streiten, sagt, geh du mal auf dein Zimmer, das ist gerade nicht deine Baustelle. Ja? Habe ich mein inneres Kind hab gesagt, so, du gehst mal an deinen sicheren, schönen Ort, geh mal fein spielen, ich komme später und dann können wir das besprechen, aber du gehst jetzt mal. Und dann konnte ich in einer anderen Energie meinem Junior sagen, hör mal zu, du weißt, wie der Schuh hier läuft. Und es ist die Veränderung, die sich dadurch eingestellt hat, war so krass, dass wir alle Medikamente absetzen konnten. Also einfach nur, um die Tür aufzumachen. Und auch da ist ja, ich kann da nichts für. Es geht niemals um Schuld. Ja. Und wenn ich gucke, jetzt wäre ich ready für Kinder. Ja. Aber ich bin ready, weil ich meine Kinder hatte und sie mir den Spiegel vorgehalten haben. Und ich glaube, die Aufgabe unserer Kinder ist auch, uns den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, da. Guck mal dahin, da ist die Baustelle. Da, wo es wehtut.
Ja, wir hatten im letzten, ja, so, und genau, im letzten Podcast hat die Claudia genau das gesagt, von wegen, die Kinder sind unsere besten Lehrmeister. Ja. Und ich glaube auch, also das Thema Schuld finde ich ein ganz wichtiges, dass da sind wir uns auch alle einig, dass es nicht um Schuld geht und ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass wenn wir es schaffen, immer mehr Erwachsene zu enttraumatisieren, sprich auch in Heilung zu schenken. Für mich ist Heilung auch ein Geschenk. Dann glaube ich, dass wir Menschen oder in einer Welt leben könnten. Und ich glaube, es wäre gar nicht so eine große Veränderung. Also allein, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden das, was du, Gunda, sagst, einfach das ganze Wissen um Trauma
in die Ausbildungen bringen, an die Unis bringen. Menschen, die mit Menschen arbeiten, egal in welchem Alter. Wenn die das alle hätten, dann würde sich das innerhalb von einer Generation verändern. Yes. Dann hätten wir Menschen, die wären, das ist ja mein großer Traum, so empathisch mit anderen, dass sie sie überhaupt nicht mehr einsperren könnten. Ja. Weil wir hätten Menschen, die könnten ein Baby nicht mehr weinen lassen, weil es ihnen wehtut. Ja. Weil sie fühlen würden, wie gehe ich mit einem anderen um? Und das sind diese alten Sprichwörter. Und ich glaube, dass da was dran ist. Dieses, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das würden wir dann wieder fühlen. Das ist heute mein scheinender Moment. Ja. Wir suchen immer scheinende Momente. Momente. Der Odewald kommt durch. Genau. Momente.
Ja. Also mein scheinender Moment, vielleicht können wir dann der Gunda gleich die Möglichkeit geben, den abschlussscheinenden Moment zu machen. Also ich fand das eben ganz großartig, als du das nochmal zusammengefasst hast, das mit diesem ganzen Thema und Schuld. Und mein scheinender Moment ist, dass sich eben erst dann was ändert, wenn wir bereit sind, bei uns hinzugucken und zu gucken, was für ein Thema ist denn da? Womit geht denn das im Außen gerade bei uns in Resonanz? Und weil da ist, geht ja der Weg lang, ist ja so. Und nur wenn wir in Resonanz gehen, haben wir ein Thema. Und wenn wir die Angst davor verlieren und vielleicht mit Neugierde darauf schauen, dass da der Weg auch wirklich lang geht. Also das ist mir nochmal so deutlich geworden. Danke dafür. Und das ist mein scheinender Moment.
Mein scheinender Moment von unserem Gespräch ist das Ding mit der Vergebung. Ich sage das immer, ich proklamiere das, lasse alle davon teilhaben und es gibt einen Menschen, dem ich gerade noch vergeben darf. Das merke ich so, um meinetwillen. Und das ist mir heute bewusst geworden und damit mein scheinender Moment. Und dafür danke ich euch recht herzlich.
Danke, Gunda, dass du da warst. Unsere erste Gästin. Ja. Wir sind ganz glücklich.
Ich bin auch glücklich.
Shine on, liebe Gunda. Shine on, liebe Claudia.
Shine on, liebe Gunda, shine on, liebe Anke.
Shine on, sage ich da auch, liebe Claudia, und shine on, liebe Anke, und shine on die Welt da draußen. Es braucht dich als Licht.